Ja, ihr wisst noch, ne? Oh, das schon wieder. Für mich war es interessant zu merken, in den, also sagen wir, nicht deutschen Nachrichten, die ich mir angeschaut habe oder durchgelesen habe, dass häufiger darauf hingewiesen wurde oder gesagt wurde, die deutsche Regierung nimmt so eine harte Einstellung gegenüber der griechischen Regierung in dieser Situation, also jetzt was Schuldentilgung angeht, was Schuldenschnitt und diese Sparmaßnahmen angeht, dass die Deutschen da so eine harte Einstellung genommen hätten, weil in der deutschen Sprache ist das Wort Schuld dasselbe für finanzielle Schulden wie auch für moralische Schulden. Also nach dem Motto, dass es für die deutsche Denkweise unmoralisch wäre, finanzielle Schulden zu haben. Also die böse Griechen sind wohl den deutschen Denken nach alle unmoralisch, weil sie diese Schulden haben, deswegen sind die Deutschen so hart an der Stelle. Komischerweise wurde in diesen Berichten nicht darüber gesprochen, dass es Deutschland es geschafft hat, ohne Schulden auszukommen. Oder ist es erst dieses Jahr? Letztes Jahr haben wir es geschafft. Yeah! Also, dass es erst letztes Jahr war, dass Deutschland selber es geschafft hat, ohne neue Schulden auszukommen, zum ersten Mal seit vielen, vielen Jahren. Das wurde in diesen Berichten, wo sie die Erklärung hatten für die harte Haltung Deutschlands, nicht erwähnt. Aber ja, man könnte da sagen, ein Glück, dass wir jetzt eine Flüchtlingskrise haben, um uns von Griechenland abzulenken, was? Also, das ist alles ziemlich verrückt in unserer Welt, auch wie wir an Dinge rangehen. Aber man muss schon sagen, das Thema, wie wir mit Geld umgehen, ist zu einem etwas, wo wir sehr, sehr viel davon in der Bibel finden, praktisch vom Anfang bis zum Ende. Es ist auch ein geistliches Thema, weil Jesus hat auch gesagt, wo unser Schatz ist, da wird auch unser Herz sein. Es ist interessant zu bedenken, das, was für uns besonders wertvoll ist, da geht unser Herz auch hin. Und deswegen müssen wir auch unsere Beziehung zu dem lieben Geld gut überdenken und überlegen, wie wir damit umgehen. Nun, glücklicherweise ist der Ausmaß an persönlichen Schulden hier in Deutschland längst nicht das, was es in den USA ist. Da sind die Leute manchmal völlig von Sinn und denken, dass sie noch mehr Schulden machen können. Das ist ihnen auch mächtig auf die Füße gefallen vor ein paar Jahren. Ich glaube, ihr kennt das auch noch. Aber es ist wichtig, dass wir auch hier über die biblische Perspektive von Geld, von Schulden machen und von Schulden tilgen, dass wir darüber reden. Es ist wichtig, dass eine Gemeinde darüber spricht, weil es etwas ist, was unser Leben immer wieder doch sehr stark betrifft. Nun, letzte Woche habe ich über unsere Einstellung zu Geld gesprochen, habe darüber gesprochen, dass wir unsere Einstellung zum Geld überprüfen müssen und habe speziell gesagt, wir haben darauf hingewiesen, alles gehört Gott. Wir sind Verwalter von dem, was wir haben, nicht Eigentümer. Und die Gelegenheit zu geben, ist auch ein Geschenk. Und heute will ich an dieser Stelle dann nochmal anknüpfen und über unseren Umgang mit dem lieben Geld sprechen. Wir fangen an mit einer Warnung, die wir im Neuen Testament finden. Also eigentlich mehrfach in der Bibel, aber lass das Geld nicht über dich herrschen. Im 1. Timotheus, Kapitel 6, den Vers 10, lesen wir, denn die Wurzel aller Übel ist die Habsucht. Nicht wenige, die ihr verfielen, sind vom Glauben abgeirrt und haben sich viele Qualen bereitet. Es ist eine komische Tatsache, aber es ist wirklich eine Tatsache. Man muss kein Geld haben, um von Geld versessen zu sein. Man muss kein Geld haben, um Geld sogar eine göttliche oder gottähnliche Stellung im Leben zu geben. Dass es für einen zu dem Allerwichtigsten wird. Und ich denke, jeder von uns wird das kennen. Ich meine, es ist Bitte versteht mich an dieser Stelle nicht falsch. Ich sage keineswegs, dass wir nicht über Geld nachdenken dürfen. Ich sage keineswegs, dass wir brauchen kein Geld, wir können das alles links liegen lassen. Nee, so eine fromme Döselei will ich gar nicht erst bringen. Es ist mir klar, dass wir Geld benutzen, dass wir Geld brauchen für gewisse Dinge. Aber, und das ist auch überhaupt kein Problem, wenn das Geld an der richtigen Stelle bleibt. Allerdings ist es sehr, sehr leicht, schon immer für Menschen sehr leicht gewesen, das Geld eine überhöhte Stellung zu geben, dass das zu einem Nonplusultra wird. Das Geld herrscht sehr schnell über unser Denken und über unser Handeln. Das Auge kann nie genug kriegen. Ich meine, wir sehen mehr und mehr Sachen, wo wir denken, oh, das wäre ja cool, oh, Mensch, wäre das nicht auch toll? Das wäre fantastisch, wenn ich das auch noch haben könnte. Und interessanterweise, hier in 1. Timotheus 6 gibt Paulus uns auch gleich ein Programm dafür, wie wir genug haben können. Ich lese, das ist jetzt Vers 10, ich lese die Verse 6 bis 8. Die Frömmigkeit bringt in der Tat reichen Gewinn, wenn man nur genügsam ist. Denn wir haben nichts in die Welt mitgebracht und wir können auch nichts aus ihr mitnehmen. Wenn wir Nahrung und Kleidung haben, soll das uns genügen. Nun, wenn ich ehrlich bin, ich versuche das zu sein, wenn ich ehrlich bin, muss ich zugeben, dass ich auch ganz schön an solche Texten zu knabbern habe. Weil es gibt so viel schönes Spielzeug da draußen. Mann, oh Mann, es gibt immer wieder diese Dinge, wo man sagt, oh, wäre das nicht toll, würde es nicht Spaß machen, das zu haben. Und oh, was ich da alles damit machen könnte, oh, das wäre so toll. Tja, es ist auch nicht so, dass wir uns gar nichts gönnen können. Es ist nicht, dass wir ein, was weiß ich, asketisches, mönchhaftes Leben führen müssen, ohne jegliches Ding. Aber die Frage will schon bedacht werden, wo liegen unsere Prioritäten? Es gibt natürlich die Fälle, wo wir sagen können, aber ich brauche dies oder jenes. Ein Auto, ein Computer, ein Handy und so weiter sind alles Sachen, wo man heutzutage durchaus eine Rechtfertigung finden kann, zu sagen, das brauche ich. Das ist kein Luxus, das ist etwas, was ich wirklich brauche, um meiner Arbeit nachgehen zu können oder etwas. Und glaubt mir, also ich weiß, wie man sagen kann, ich brauche das, ich bin auch fähig, ein ziemlicher Meister der Rechtfertigung zu sein an diesen Sachen. Aber die Frage, die gestellt werden muss, ist, wenn es mir alles weggenommen würde, kann ich weiterleben? Und wenn du irgendwelche Dinge brauchst, um diese Frage mit Ja beantworten zu können, dann müssen wir erkennen, dass wir auf Sand gebaut haben. Wenn wir sagen, dies oder jene Sache, dies oder jenes Gegenstand ist so wichtig, das muss ich haben, um weiter existieren zu können. Das ist für mich existenziell notwendig. Und wir setzen unser ganzes Vertrauen darauf. Dann müssen wir erkennen, dass wir auf Sand gebaut haben. Weil jedes Ding, was dir weggenommen werden kann, reicht nicht, genügt nicht als Grundlage für das Leben. Jedes Ding, was dir weggenommen werden kann, genügt nicht als Grundlage für den Sinn deines Lebens. Weil wenn es dir weggenommen werden kann, kann dir dein Sinn genommen werden. Wo ist der Sinn denn darin? Und ja, manche sitzen vielleicht da und denken, aber Karl, das Leben kann uns selbst weggenommen werden. Ja, richtig. Wenn du dein eigener Sinn des Lebens bist, hast du auch auf Sand gebaut. Es gibt nur eins, was uns nicht weggenommen werden kann, selbst wenn wir unser eigenes Leben verlieren. Und das ist unser Schöpfer. Das ist unsere Beziehung zu unserem Gott. Wenn wir auf etwas weniger, etwas Geringeres bauen, dann haben wir auf Sand gebaut. Und ganz ehrlich gesagt, dürfen wir uns nicht wundern, wenn der Teppich uns unter den Füßen weggezogen wird und wir knallen ganz schön hin. Und wir fragen uns, wie konnte das sein? Das brauchte ich doch. Das ist nötig für mich. Aber Gott will uns immer wieder darauf hinweisen, ich bin das, was du wirklich brauchst. Und wenn du auf alles andere verzichten musst, ich bin noch da für dich. Und ich werde dich niemals verlassen. Selbst wenn du dein Leben lassen musst. Ja, diese Dinge gehen wirklich ineinander über. Der Wert des Glaubens, unser Umgang mit Geld, die sind auch nicht säuberlich voneinander zu trennen. Im Gegenteil. Wir müssen erkennen, was wirklich wichtig ist in jedem Bereich unseres Lebens und dann auf dem bauen, der uns wirklich Halt gibt und erkennen, dass diese ganzen anderen Dinge so schön, nett, nützlich, spaßig, wie sie sein können, dass sie niemals zu der Ausrichtung unseres Lebens werden dürfen, dass sie zu dem Sinn unseres Lebens, dass sie sinnstiftend werden könnten. Wenn es drauf ankommt, was ist das, worauf du im Leben wirklich absolut nicht verzichten kannst? Gott lädt dich ein, ihn an dieser Stelle als Erster zu setzen. Und na, wie Jesus es auch gesagt hat in Matthäus 6,33, ich habe kein Dia davon, das ist jetzt spontan Einwurf, kostet nichts extra. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seine Gerechtigkeit und alles andere wird dir hinzugegeben. Das fällt uns schwer manchmal. Wirklich? Das zuerst und alles andere, ja, alles andere, was du wirklich brauchst, wird dir hinzugegeben. Und wenn wir uns mit dieser existenziellen Frage auseinandersetzen, dann ist es ganz natürlich, dass wir zu den nächsten Aufforderungen kommen. Sei verantwortungsbewusst in deinem Umgang mit Geld. Dieser Satz mag wieder mal wie eine Selbstverständlichkeit klingen. Allerdings, Theorie und Praxis klaffen immer wieder so weit auseinander. Schulden machen ist ein großes Themenkomplex in diesem Zusammenhang. Geliehenes Geld kann für manche Sachen wirklich ein sinnvolles Instrument sein. Nirgendwo in der Bibel heißt es, dass wir niemals uns Geld ausleihen dürfen. Aber mehrfach wird darauf hingewiesen, dass wir verantwortungsbewusst damit umgehen sollen. Es ist wirklich jedes Mal, wenn wir Geld ausleihen, extremes Vorsicht geboten. Zum Beispiel für ein Haus kann es wirklich Sinn machen. Die wenigsten Leute haben das Geld in der Tasche stecken, dass sie ein Haus direkt kaufen können. Aber ob man eine Hausrate bezahlt oder Miete bezahlt, nimmt sich manchmal nicht viel. Wieder, es ist Vorsicht geboten. Man muss vorsichtig damit umgehen, aber das kann ein sinnvolles Instrument sein. BAföG, um ein Studium zu finanzieren oder eine Ausbildung zu finanzieren, kann ein ganz sinnvolles Instrument sein, weil es uns in eine andere Lage versetzt, um diese Schulden dann abbezahlen zu können. Aber wieder, es ist äußerste Vorsicht geboten damit. Man kann sich auch in eine Schuldenfalle bringen, wo man dann gar kein Land mehr sieht. Man darf nicht als Student sagen, jetzt kann ich hoch und fröhlich leben, weil ich das Geld zugeschossen bekomme. Irgendwann später werde ich irgendwas machen müssen, naja. Sondern man muss verantwortungsbewusst damit umgehen. Aber es kann ein sinnvolles Instrument sein in solchen Situationen. Nur ich muss sagen, ein Kredit für Möbel oder für einen Urlaub, das ist, sagen wir, steht auf viel wackeligeren Beinen überhaupt. Aber jede Situation ist ein bisschen anders und von daher will ich gar nicht in irgendeine Schwarz-Weiß-Rederei fallen, zu sagen, so kann man, dafür kann man sich Geld leihen, dafür nicht, sondern wirklich darauf hinweisen, Gott möchte, dass wir verantwortungsbewusst mit Finanzen umgehen und auch an dieser Stelle müssen wir verantwortungsbewusst damit umgehen. Zu viele Leute fragen sich, kann ich mir diese Rate jetzt leisten? Ja, also das kriege ich gerade noch so hin, also kann ich mir, vielleicht übertreibe ich vielleicht auch nicht, 300 Euro oder 400 Euro im Monat für den BMW nehmen, anstatt dass ich den 10 Jahre alte Opel Corsa nehme, was ich bar aus der Tasche bezahlen könnte. Wir sollten lieber fragen, kann ich irgendwie ohne diese Sache auskommen, bis ich mir die Geld angespart habe, um es bezahlen zu können? Wisst ihr, ich fasse mich manchmal am Kopf, vielleicht sind deswegen die Haare weg, weiß ich nicht. Es ist wirklich manchmal unglaublich, wie Leute sagen, ja, ich kann mir die Rate leisten. Und sie kaufen sich irgendwas auf Pump und dann haben sie Schwierigkeiten. Vielleicht kommen sie gerade so hin, aber immer auf den letzten Heller, um diese Rate bezahlen zu können. Aber wenn man sagt, na, wie wäre es, anstatt diesen Kredit aufzunehmen, um das jetzt zu kaufen, dass du dir das Geld ansparst. Da, ich habe überhaupt nichts übrig, dass ich was ansparen könnte. Da ist überhaupt nichts da. Wenn du nichts übrig hast zum Ansparen, dann hast du auch nichts, um diese Rate zu bezahlen. Also, was soll denn das? Leute sind manchmal, also wir Menschenkinder können so verrückt sein, wenn es darum geht, eine Sache zu bekommen. Wir werden richtig süchtig danach und wir wollen es unbedingt haben. Und wir kommen auf ganz komische Rechnungen manchmal. Auch hier ist es gefragt, dass wir im Verantwortungsbewusstsein vor Gott, ich meine, lass das dir mal auf der Zunge vergehen, in Verantwortungsbewusstsein vor Gott berechnen, brauche ich das wirklich? Ist das ein verantwortungsbewusstes, verantwortungsvoller Umgang mit den Mitteln, die mir anvertraut sind? Oder gehe ich da weiter, als was verantwortlich ist? Ehre ich Gott mit meiner Entscheidung? Ich meine, kein Handzeichen jetzt, überleg es einfach für dich. Wie viele haben sich, bevor sie irgendeinen Vertrag für Geldleihe, sei es für ein Haus oder was auch immer, hat sich erst gefragt, ehre ich Gott mit dieser Entscheidung? Wir sollten das uns einüben. Wir sollten es lernen, diese Frage zu stellen. Ehre ich Gott mit dieser Entscheidung? Weil er ist es, der das Beste für uns will. Er ist es, der uns eine Grundlage gibt, der uns nicht genommen werden kann. Wir dürfen ihm vertrauen. Und an dieser Stelle sollte es auch klar und deutlich gesagt werden, Geld zu leihen, ohne es zurückzuzahlen, ist Sünde. Steuern zu hinterziehen, ist Sünde. Und das ist nicht auf mein Mist gewachsen. Das lesen wir in Römer Kapitel 13, die Verse 7 bis 8. Gebt allen, was ihr ihnen schuldig seid, sei es Steuer oder Zoll, sei es Furcht oder Ehre. Bleibt niemand etwas schuldig, nur die Liebe schuldet ihr einander immer. Wer den anderen liebt, hat das Gesetz erfüllt. Ja, wie oft bringen wir die Abtragung, die Abzahlung unserer Schulden in Verbindung mit dem Gesetz der Liebe? Auch zwei Sachen, die wir nicht unbedingt immer so miteinander zusammenbringen. Paulus tut das hier. Wir sollten niemandem etwas schuldig bleiben, außer der Liebe. Wer den anderen liebt, hat das Gesetz erfüllt. Also ist verantwortungsvolles Handeln angesagt. Wenn du Schulden hast, mach dir einen Plan. Mach dir einen Plan, wie du schuldenfrei werden kannst. Schreib's auf und stell dir was zusammen, dass du auch für dich selber eine Perspektive hast, wie du aus den Schulden rauskommen kannst. Es kann der Sache durchaus wert sein, mal Urlaub auf Balkonien zu machen, anstatt irgendwo hinzufahren, um schneller aus der Schuldenfalle rauszukommen. Weil, seien wir ehrlich, selbst ein bescheidener Urlaub kann ganz schön ins Geld gehen. Und wenn man es sich mal entspannt, da wo man nichts zusätzlich bezahlen muss, kann man einen riesen Batzen manchmal an diesen Schulden abtragen, dass man schneller aus dieser Falle herauskommt, dass man mehr Freiheit hat dadurch. Ja, wenn man schuldenfrei ist, genießt man wirklich mehr Freiheit. Man kann leichter atmen, kann man sagen. Man soll aber natürlich nicht an der falschen Stelle sparen. Eine private Haftpflichtversicherung ist eine sinnvolle Sache. Ist auch nicht so teuer. Wenn du ein Auto hast, bezahle deine Haftpflichtversicherung. Das musst du machen. Okay, also seien wir absolut klar darüber. Man darf nicht an der falschen Stelle sparen. Steuerhinterziehung, kein guter Sparplan. Das Finanzamt macht dich fertig. Zu Recht. Also wir dürfen auch nicht an der falschen Stelle sparen. Aber wenn das Geld nicht über uns herrschen soll, dann müssen wir lernen, verantwortungsbewusst mit Geld umzugehen. Aber es gibt noch mehr guten Grund dafür. Das ist der dritte Punkt, den ich heute hervorheben möchte. Gott möchte, dass wir schuldenfrei sind. Hast du es je so betrachtet, dass es Gottes Willen entspricht, dass du schuldenfrei bist? Es gibt auch einen Grund dafür. Er will, dass du schuldenfrei bist, auf dass du großzügig geben kannst. Im Psalm 37, Vers 21 lesen wir: Der Frevler muss borgen und kann nicht bezahlen, doch freigebig schenkt der Gerechte. Ich habe von einem Pastor gehört, und ich meine, ich habe das aus erster Hand von ihm gehört. Der hat erzählt, dass er und seine Familie, die hatten schon einiges an Schulden gehabt, aber er hat durch sein Studium in der Bibel, ist er zu der Erkenntnis gekommen, hey, das ist wirklich ein geistliches Thema hier, womit ich mich auseinandersetzen muss. Und er hat es sich vorgenommen, also er und seine Familie haben es sich vorgenommen, ihre Schulden abzutragen. Und die haben auf manches Luxus, was sie über die Jahre immer wieder gemacht hatten, gern gemacht hatten, haben sie darauf verzichtet und einen Plan zusammengestellt, dass sie ihre Schulden alle abtragen konnten. Und hat erzählt, zu dem ersten Weihnachten, nachdem sie schuldenfrei waren, hat er jedem seiner drei Kinder direkt vor dem Weihnachtsgottesdienst einen 100-Dollar-Schein in die Hand gedrückt und hat gesagt, ich will, dass du zu jemandem gehst, der heute Abend beim Gottesdienst da ist, dieses Geld ihm in die Hand drückst und sagst, das hat mir jemanden gegeben, um es dir zu geben. Hat gesagt, als sie nachher über diese Erfahrung gesprochen haben, waren sie alle tief bewegt. Weil diese Menschen, wenn die Kinder oder die waren Jugendlichen, das Geld in die Hand gedrückt haben, sie haben gesagt, es waren eigentlich immer Tränen in den Augen. Die Menschen waren tief berührt und bewegt davon, dass jemand ihnen einfach so ganz großzügig etwas gibt. Dieser Pastor und seine Familie, die haben es sich auch, also ich weiß nicht, dass sie das jedes Mal machen, aber wenn sie in einer Gaststätte essen gehen, sie kommen mit Kellner, Kellnerin ins Gespräch und stellen fest, dass dieser Mensch in einer schwierigen Situation ist, was ziemlich viele Kellner und Kellnerinnen sind, dass sie manchmal richtig, richtig dickes Trinkgeld hinterlassen und sagen dem Menschen auch, das machen wir, weil Gott uns so reich beschenkt hat, wir möchten für dich ein Segen sein. Hast du es schon mal, ich meine, ich bin mir sicher, dass es etliche Leute hier sind, die es ausprobiert haben, die die Erfahrung gemacht haben, was für ein Segen das sein kann, großzügig geben zu können. Nicht auf jeden Cent achten zu müssen, sondern für andere Menschen zu einem Segen werden zu können, weil man in der Lage ist, großzügig zu geben. Man ist nicht in der Lage, wenn man Schulden hat. Aber wenn man schuldenfrei ist und man merkt, hier ist jemand in Not, hier ist jemand, wen ich helfen kann und nicht einfach durch die Straße gehen und um sich schmeißen mit verschiedenen Euroscheinen, sondern auch gezielt und mit Bedacht, aber für Menschen ein Segen sein zu können, in der Lage zu sein, es zu praktizieren, großzügig zu sein, ist ein großer Segen. Es ist ein Geschenk, das Gott uns gibt. Nun, ein kurzer Satz an dieser Stelle zu dem sogenannten Zehnten. Ich werde irgendwann später noch mehr über das Thema sagen, aber selbst wenn du wirklich eng dran bist mit deinen Schulden, würde ich dich sehr ermutigen, den Zehnten zu geben. Ich habe letzte Woche gesagt, dass mir ist noch keinem begegnet, der Gott an dieser Stelle zu einer Priorität gemacht hat, der hinterher sagen musste, er hat mich im Stich gelassen. Und es war für mich bewegend, wie nach dem Gottesdienst verschiedene Leute auf mich zugekommen sind und haben gesagt, du hast sowas von recht. Gott lässt sich nichts schenken. Wenn wir ihm treu sind, ist er uns gegenüber immer treu. Und weißt du was? Letzte Woche nach dem Gottesdienst ist kein einziger zu mir gekommen und hat gesagt, das ist ein Blödsinn, was du erzählst. Ich habe den Zehnten gegeben und Gott hat mich im Stich gelassen. Habe ich nie gehört. Weil wenn wir geben, ändern sich unsere Prioritäten. Wenn wir geben, werden Sachen für uns, die nicht so wichtig waren, werden wichtig. Sachen, die für uns ganz wichtig waren, wir sehen, dass die doch nicht ganz so wichtig sind. Aber unser Umgang mit Geld sagt viel aus darüber, wer wir sind, sagt viel aus darüber, wie sehr wir Gott vertrauen. Aber jetzt möchte ich noch auf eine ganz wesentliche Sache hinweisen. Alles, was wir geben können, das haben wir von ihm bekommen. Aber unsere tiefste Schuld, unsere größte Schuld, der Schuld, den wir niemals selber hätten abtragen können, den hat er für uns schon bezahlt. Aus seiner Großzügigkeit, aus seiner Liebe zu uns, weil er uns segnen wollte, weil er uns reich machen wollte, weil er nicht wollte, dass wir in der Schuldenfalle unserer Sünde stecken bleiben und darin sterben, hat er seinen Sohn gesandt, dass er für uns am Kreuz gestorben ist, auf dass wir Vergebung haben können, auf dass wir in Freiheit leben können. Er hat es uns vorgemacht. Er zeigt uns, wie Großzügigkeit wirklich aussieht, wie Liebe wirklich aussieht. Er zeigt uns, was wirklich wichtig ist im Leben. Wenn er das uns gezeigt hat, wenn er das uns vorgelebt hat, warum denken wir, dass wir ihm nicht vertrauen könnten, dass er uns helfen wird, vorwärts zu kommen auf dem Weg des Lebens? Du kannst ihm vertrauen. Ich ermutige dich dazu, dass auch mit deinem Portemonnaie und mit deinem Konto zu tun. Amen.